Ein Jahr, wo ihr gemerkt habt, ihr seid gedemütigt worden auch von Gott? Hat er euch wie in Staub gedrückt oder ihr habt euch selber demütigen müssen? Und das ist ja nicht das Schlimmste, wenn wir von Gott gedemütigt werden und zerbrochen werden. Es ist der beste Nährboden dafür, dass Gott etwas Neues beginnen kann in dir. Und das, was ich heute euch zu sagen habe, ist etwas ganz Wunderbares. Es ist etwas, wo ich euch sagen möchte, womit Gott euch füllen möchte. Überreich beschenkt ist das Thema. Wir werden uns ja jetzt den Epheserbrief ansehen, die nächsten Wochen. Und wir haben die ganze Serie genannt, beschenkt. Wir sind Beschenkte, wir sind überreich beschenkt. Und es scheint manchmal, als hätten wir eine Brille auf, die das nie sehen kann, als hätten wir schwarze Gläser. Ich hoffe, ich bete darum, dass wir heute etwas von dem mitnehmen und erkennen, dass wir reich beschenkt sind. Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Ich hatte doch auch noch irgendwo einen Wecker hier. Die haben heute gesagt, ich darf nie zu lang werden. Ich habe manchmal die Gabe der Länge, das ist so ein Problem. Habe jetzt hier die Uhr, gell? Habt's gesehen? Hey, ich lese euch mal Epheser vor. Wir beginnen ab Vers 3, mal sehen, wie weit wir heute kommen, hä? Paulus schreibt da: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an denen wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Hey, wir sind so überreich beschenkt, sagt Paulus. Die ganze Fülle, wahnsinnig viel, ne? Die ganze Fülle. Jetzt habe ich mir gedacht, bevor ich so richtig loslege, ich erzähle euch mal etwas, so ein bisschen vom Kontext an. Wen hat da Paulus eigentlich geschrieben? Wir können manchmal ja Dinge besser einordnen und nachvollziehen, wenn wir wissen, was war eigentlich so das von der Situation. Seid ihr offen für eine kurze, was dazu zu lernen? Das ist gut. Also, es war so, Paulus hat das an die Epheser geschrieben, diesen Brief. Er saß im Knast, hatte nichts Böses verbrochen, hat einfach Jesus lieb gemacht. Und da haben sie ihn immer wieder mal eingesperrt. Er saß also im Gefängnis, wahrscheinlich in Caesarea. Am Mittelmeer, heutiges Israel, war so eine Festungsstadt, da hat er gesessen. Hat er Zeit gehabt, Briefe zu schreiben, den Brief an die Epheser, an die Kolosser hat er geschrieben, Philemon-Brief, hat noch ein paar andere so geschrieben, hat er eben jetzt Zeit. Und dass er nach Ephesus schreibt, an die Gemeinde, das war eine Gemeinde, die hatte er selber mitgegründet, hat 2 Jahre seines Lebens dort investiert, hat gelehrt, hat nirgends so lange sein Herzblut vergossen. Man merkt, das war für ihn jetzt sehr wichtig, Ephesus. Und er schreibt ihn jetzt diesen Brief, weil diese Leute ihm so am Herzen lagen. Es waren vor allen Dingen auch wirklich richtig blutechte Heiden, also kaum Juden dort in der Gegend. Es waren richtig Heiden, die zum Glauben gekommen waren, aus tiefstem Heidentum. Und die wollte er stärken. Hat dann also einen Brief geschrieben, so in der Form vom Rundbrief. Er schreibt es ja allgemein. Und das war eben damals dann doch so, weil man hat dann die Briefe weitergegeben in die ganze Umgebung. Hat man immer wieder abgeschrieben. Da wurden in allen Dörfern und Käfern vorgelesen. Hey, Paulus hat einen Brief geschrieben. Und da haben die alle was gelernt, ne? Also Paulus schreibt jetzt den Ephesern. Und jetzt sage ich euch noch was zu dieser Stadt. Ephesus, das wissen wir eben heute gar nicht mehr. Da kann man bloß noch die Trümmer besichtigen und die Ruinen. Das ist in der heutigen Türkei, Westtürkei, eine wahnsinnig schillernde, reiche, prunkvolle Stadt. Wahnsinn. Also, sie war die Hauptstadt der römischen Provinz Asien. Die hatten damals schon in dieser Stadt 300.000 Einwohner. Müsst ihr euch mal vorstellen, das war für damalige Verhältnisse wirklich eine Megacity, ne? 300.000 Leute. Also richtig politisches Zentrum, da wurde regiert. Es war das bedeutende Handelszentrum der Region. Die hatten einen wunderbaren Hafen, hatten jede Menge Straßen in alle Richtungen ausgebaut. Und es war auch das kulturelle und religiöse Zentrum der ganzen Gegend. Das war also wirklich eine Prachtstadt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das vorhergehende nochmal, David. Das war praktisch das Theater, was die gebaut haben, ne? Hatten 50.000 Leute Platz. Das merkt man, was dort gelaufen ist. Die konnten sich's leisten. War also kulturell richtig was los. Und das nächste Bild, einer von den vielen Tempeln, die in der Stadt, da wurde also alles verehrt, was irgendwie an Gottheiten bekannt war. Da gab es also einen Tempel auch für den Kaiser, da wurde dem Kaiser gehuldigt. Der berühmteste Tempel war der für die Göttin Artemis oder lateinisch Diana. Das war der Tempel der Artemis, es gehörte zu den 7 Weltwundern der Antike. Also es war ein Bauwerk sondersgleichen, da strömten alle hin, bloß um das Ding zu sehen. Ich wollte euch jetzt mal sagen, dass ihr spürt, was das für eine Stadt war, ne? Meine Güte, alles glänzt, flimmert, die Götzen, so alles prunkvoll. Und jetzt schreibt Paulus an diese Christen, das war noch ein relativ kleiner Haufen. Die hatten wahrscheinlich noch niemand ein eigenes Gebäude, wie wir. Vermutlich haben die sich im Freien getroffen und in den Häusern so hin und her, wie die das damals gemacht haben am Anfang. Da war noch gar nichts, äußerlich gar nichts prunkvoll, ne? Da haben die sich schon mal gedacht, die Christen, ach Mensch, du, hey, wenn du da die heidnischen Tempel anguckst, da glänzt und flimmert alles und wir treffen uns so bescheiden und so, ne? Wir armen Würstchen. Hey, und Paulus sagt, liebe Freunde, ihr seid gesegnet mit einer Fülle von geistlichem Segen. Also nicht mit weltlichem Segen, irdischen Segen, wo alles glänzt und schillert, sagt, das ist letztlich alles Käse, das wird alles mal kaputt gehen und weggehen. Aber ihr habt geistlichen Segen, das ist so fantastisch, wie Gott euch gesegnet hat. Ihr habt Anteil an den Schätzen vom Himmel bekommen, sagt er ihnen. Habt Anteil an dem, das ist unbezahlbar und das gibt euch Gott. Öffnet ihnen den Blick für das. Es war auch so, dass die in der Gemeinde dort, sie hatten eine sehr große Strahlkraft für die ganze Umgebung. Also war so richtig was los. Die waren aktiv, haben das Evangelium überall in die Dörfer getragen. Und immer dort, wo für das Evangelium Dinge aufbrechen, dann ist ja immer auch der Teufel aktiv. Das war auch dort so. Da gab es jede Menge Irrlehrer. Und die haben versucht, den Christen dort in Ephesus so wieder einen Floh ins Ohr zu setzen. Ja, Jesus allein reicht nicht. Ihr müsst dann auch noch dies und diese Sachen machen. Müsst auf die Feiertage achten. Müsst aufpassen, was ihr esst. Manche Sachen darf man nicht essen. Das ist heidnisch. Müsst das essen und das essen. Es kamen 1000 Vorschriften wieder zu. Und die Christen haben gesagt, Mensch, eigentlich war das so schön, Christ zu werden. Aber jetzt müssen wir so viele Sachen wieder machen. Uns geht fast die Luft aus, ne? Und Paulus sagt ihnen, hey, ihr lieben Freunde, weg aus dieser Enge, in die euch diese Irrlehrer führen. Gott führt euch in die Weite. Er beschenkt euch überreich und stellt euch in eine Freiheit herein, die ist unvorstellbar. Ihr sollt lernen, ganz neu aus diesem Beschenktsein herauszuleben. Nicht aus dem ängstlichen, oh, was kann ich alles falsch machen, sondern du bist beschenkt. Gott überschüttet dich, zapf das an und lebe da drin. Und jetzt nennt er eigentlich in diesem ganzen Epheserbrief so alle möglichen Geschenke. Er kann gar nicht alle nennen. Ich habe mal, die Doris hat das zurecht gemacht für euch, um das sichtbar zu machen, mal ein paar Geschenke so. Es erinnert noch ein bisschen an Weihnachten. Ne? Ja, das ist, so ist Gott. Er beschenkt uns mit so vielen Geschenken aus dem Himmel. Und eigentlich ist das jetzt, sieht fast ein bisschen ärmlich aus, gell, Doris? Du hast alles gegeben. Aber eigentlich in der Vorstellung dachte ich, man müsste eigentlich den ganzen Kreuzpunkt aushöhlen und vollstopfen mit den Paketen, sodass, wenn ihr reingekommen wärt heute früh, alles euch entgegenfliegt. Das wäre ein angemessenes Bild gewesen von der Fülle, die Gott uns schenkt. Versteht ihr den Witz? Habt ihr nie verstanden, gell? Ich erkläre den jetzt nicht. Also versteht diese Fülle. Hey, ihr seid überreich beschenkt. So jetzt, ich will euch das jetzt zeigen. Ich habe 10, nur in den ersten Versen, sind nur 12 Verse, wo ich heute predigen darf, 10 Geschenke, die Paulus nennt. Ja? Und Martin hat sich schon gefreut, gesagt, ich sage, zu jedem Geschenk ist ein Predigtpunkt. Und da hat Martin sich schier gefreut, dass ich da zu jedem was sagen will und dass ich dann doch in der Zeit bleiben will. Hey, ich sage euch jetzt das erste Geschenk, guck mal her. Vers 4 sagt Paulus, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Die Doris, die geht mir jetzt zur Hand. Doris, du hast nie bloß gepackt. Sie beschriftet jetzt doch. Doris, du musst dich mal zeigen. Die Leute kennen dich noch gar nicht alle. Das ist nämlich die Doris vom Kreativteam. Bereitet immer die kreativen Sachen vor. Hey. Hey, ihr seid erwählt, Gott, das ist das erste Geschenk, das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid erwählt. Theologen haben aus dem immer ein Problem gemacht, haben gesagt, ja, da kann es ja sein, ich bin vielleicht gar nicht erwählt von Gott, sind vielleicht bloß manche erwählt, ich vielleicht nie. Oh, aber das ist in der Bibel wird das ganz anders. Das heißt immer, natürlich, du bist erwählt, du sollst staunen, das ist immer ein Kranz der Freude, des Staunens, wenn von der Erwählung gesprochen wird. Gott hat dich gewählt. Du musst dir mal vorstellen, ich habe mir noch mal vorgestellt, wie das so war bei uns im Dorf, wenn wir Fußball gespielt haben, dann wurden die Mannschaften gewählt, tipptapp, und dann der fängt an und dann stehen ja mal zum Schluss dann die Typen, wo du sagst, die will ja niemand in der Mannschaft haben, ne? Die letzten Trottel, wo man sagt, nee, den wollen wir nicht haben, der ist ja viel zu klein, den rennen die ja gerade um, der hat keine Fußballtricks drauf, der lässt sich einfach so austricksen, der hat kein Durchsetzungsvermögen. Also den Trottel wollen wir nie haben, ne? Und weißt du, in den Augen von Gott, denke ich, sind wir genau solche Trottel. Und Gott sagt, das ist das Geschenk, der hat dich gewählt, er hat dich erwählt in sein Team, der will dich haben. Er sagt in Christus ja zu dir und zu mir. Und da gibt es gar keinen Zweifel. In Christus hat er dich erwählt. Das muss man sich mal vorstellen. erwählt. Genauso erwählt, wie Israel erwählt worden ist. Gott hat ja Israel nie auserwählt als Volk, weil die so fantastisches Volk waren. Das waren die letzten Beduinen. Niemand hat von denen gewusst, dass es die gibt. Die waren überhaupt nicht interessant in der Weltgeschichte. Hat keine Zeitung irgendwas geschrieben von denen. Erwählt Israel. Er erwählt Abraham und Gideon und dann noch die Jünger von Jesus wurden erwählt. Das sind alles solche Typen, wenn du dir die anguckst, das waren eigentlich alles solche Trottel, die würde niemand von euch in die Mannschaft wählen. Ja, guck dir doch mal die Jünger an. Ja? Die waren moralisch daneben, die waren von dem ganzen Charakter etwas speziell. Die hätte ich nie ins Team gewählt. Und Gott sagt, in Christus sage ich ja zu dir, egal wie schräg, wie verdorben. Ich habe dich erwählt. Und du kannst das gerne erklären. Er hat sie nicht erwählt, weil sie irgendwelche Vorzüge hatten. Er hat das aus freier Gnadenwahl, sagt die Bibel, gemacht. Ich liebe dich, ich will dich haben und ich rufe dich und ich lade dich ein in mein Team. So, das will er. Das will ich jetzt heute mal jedem von euch noch sagen. Es gibt manche von euch, ich weiß, ihr habt noch nie, ihr seid schon länger in der Kirche, hört euch so Botschaften an, aber es ist alles noch so ein Bratkartoffelverhältnis zu eurem Gott. Ich will euch das sagen. Also unverbindlich heißt das. Dass euer Gott hat dich erwählt. Und ich fordere dich heute auf, dass du mal beginnst, drüber zu staunen. Und dass du diese Einladung mal wach hörst, der will dich im Team haben. Du stehst zwar da wie der Trottel, niemand will dich haben und dir sagt, und ich will dich. Und nie aus Mitleid, weil ich dich liebe. Ich habe dich ins Herz geschlossen. Ich will dich haben. Dich. Wir sind ja heute am Anfang dieses Jahres meiner Zeit, dass du mal mit Gott beginnst und dich einladen lässt. So. Du bist erwählt, das Erste. Das Zweite, was hier stehen, da noch mehrere Sachen drin. Der hat uns erwählt, damit wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Komm, wir stellen die mal hierher. Platz fürs neue Paket. Also in anderen Worten, er hat uns erwählt, dass wir wie Jesus werden. Ja, das ist jetzt einer von diesen Begriffen, er sagt, das ist ja kein Geschenk, jetzt soll man ein geheiligtes, untadeliges Leben führen. Also die Gesetzlichen damals in Ephesus, die hätten dann gerade diese Appellbrille aufgehabt. Ich wollte noch eine basteln, hatte keine Zeit. Schwarze Brille, große Ausrufezeichen, überall am Brillenrand. Und sagt, du musst jetzt ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, so genau, wie sich das Gott vorstellt. Und jetzt mach dich an die Arbeit. Jetzt musst du ran. Dabei ist das, was Paulus hier sagt, das ist eine Perspektive, die er dir schenkt. Hey, das ist die Chance. Ich möchte, dass du Jesus ähnlich wirst, ein geheiligtes Leben führst, wie Jesus es geführt hat. Dass du untadelig lebst, wie Jesus. Das ist, wir beginnen miteinander einen Prozess. Er möchte dich Jesus ähnlich machen. Das ist der Hammer. Er macht das. So wie ein Töpfer ein Stück Ton formt, sodass es dann etwas Schönes wird. So bist du wie der Ton in des Töpfers Hand. Oder das Bild vielleicht von Michelangelo. Kennt ihr diese Story von Michelangelo? Kennt ihr nie. Der Michelangelo, der hat ja mal so einen großen Marmorblock gekauft. Das war ein riesen Emmes, sauteuer. War aber schon verunstaltet, weil viele andere Künstler und Bildhauer sich schon dran versucht hatten. Haben aber nichts zustande gebracht mit dem Block. Hatten keine Idee. Haben das Ding einfach bloß Ecken abgeschlagen und so. Ne? Und Michelangelo hat das Ding für viel Geld gekauft, weil er in dem Block schon das Kunstwerk gesehen hat. Und hat den Meißel angesetzt und hat daraus die Statue vom David geschaffen. Ich glaube, wir haben ein Bild davon. Das ist er. So ist das bei Christus. Er sagt, hey, komm, ich habe dich erwählt. Komm in mein Boot. Ich möchte aus dir etwas machen, so wie ich es mir gedacht habe. Aus dir, auch wenn du dich selber für einen Trottel hältst. Ich halte dich nicht für einen Trottel. Ich habe dich geschaffen. Und ich werde dich Jesus ähnlich machen. Ich mache das gut. Komm. Das ist ein Prozess. Hier kommt noch ein Geschenk. Er hat uns dazu erwählt, dass wir ein Leben in seiner Gegenwart führen. Ja, das finde ich jetzt der Hammer. Er lädt uns ein in seine Gegenwart. Jetzt mache ich mal Platz fürs nächste Geschenk. Für seine Gegenwart. Ja, das muss man sich mal überlegen, dass Gott dich und mich einlädt und sagt, du kannst zu mir kommen. Ich bin immer in deiner Nähe. Sagt ja Paulus, dass Gott uns näher ist als die Luft, die uns umgibt. Ich bin da. Ich bin immer da. Und du kannst, wenn immer du das willst, in meine Gegenwart eintauchen und kannst mit mir reden. Und kannst mich ansehen. Du kannst mich anbeten. kannst dich bei mir verwandeln lassen. Paulus sagt an anderer Stelle, dass wir Jesus ähnlicher werden. In den Momenten, wo wir in seine Gegenwart eintreten, ihn ansehen, da verändert er unseren Charakter, er verwandelt uns durch seinen Geist. Das ist ein Geheimnis. Und in seiner Gegenwart geschieht so vieles. Da heilt er uns, da ermutigt er uns, da tröstet er, da richtet er uns ganz neu aus, da gibt er Ideen, gibt er, das ist fantastisch. Er lädt uns ein in seine Gegenwart. Das ist der Hammer. Hä? Ich war noch nie in der Nähe von einer Queen oder so. Na, ich meine, ich will es auch gar nicht. Aber da kommst du ja gar nicht ran, gell? Wir werden alle so abgeschirmt und die Superstars. Und Gott sagt, du kannst in meine Gegenwart kommen. Du kannst kommen. Das ist Wahnsinn, hä? Was das, wie er dich in die Gemeinschaft mit sich einlädt, sich das wünscht, dass du kommst. Und hier steht noch, er hat uns erwählt und erfüllt sollen wir leben von seiner Liebe. Seine Liebe. Jetzt muss ich mir das nochmal wegnehmen. Das ist das vierte Geschenk, mit dem er uns überschüttet. Paulus sagt das an anderer Stelle so, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Da geschieht ja etwas. Christus hat ja aus dem gelebt, dass er der Geliebte vom Vater war. Vater hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Ne? Und das hat Jesus wiedergespiegelt. Voller Liebe des Vaters war er. Und was hat er damit bewegt? Und jetzt sagt Jesus, und ich gebe euch meine Liebe. Ihr seid meine geliebten Kinder. Er möchte, dass wir seine Liebe in uns tragen, dass wie bei Jesus, die durch jedes Knopfloch durchleuchtet. Versteht ihr? Das macht er. Er gibt uns seine göttliche Liebe, füllt uns damit. Christus möchte sich reproduzieren durch uns. Na klar, du bist der Wahnsinn, echt. Ich hätte ja was zum Trinken eigentlich da. Danke, danke. Sehr aufmerksame Zuhörer. Schön, dass ihr noch da seid. Also Christus will sich vor allen Dingen in seiner ganzen Art, in seinem Wesen, der Kern ist seine Liebe, reproduzieren in dir. Du sollst seine Liebe in dir tragen, das möchte er machen. Das ist der Hammer, was für ein Geschenk. Ja? In so ein Gefäß, wie wir seine Liebe reinmachen, meine Güte. Das macht er. Können wir nur staunen. Ich lese weiter den Epheserbrief. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Er sagt, ich möchte dich zum Kind Gottes machen. Du darfst ein Kind, ein Vater, ein Sohn oder eine Tochter von mir sein. Also wir wollen ja alle immer gern irgendwo dazugehören, dass wir irgendwo dabei sind und so. Und ja, wie wäre das, wenn irgendein Superstar zum Beispiel sagen, wenn ich sagen könnte, ich kenne einen Superstar. Ich habe jetzt mal Andy Borg getroffen, aber er hat mich nie erkannt. Aber bei ihm ist mir es auch nicht so wichtig, dass der mich kennt. Aber es gäbe vielleicht jemand anderes, wo ich sage, wer wäre das eigentlich? Gar nicht drüber nachgedacht. So ein Schauspieler, wo ich richtig gut finde jetzt zum Beispiel. Wenn der mich jetzt kennen würde, ich könnte sagen, hey, der kennt mich. Wäre schon stark, gell? So. Und bei Gott, der Herr aller Herren, der Superstar aller Superstars, also das ist also, und er sagt, ich will nicht bloß so, dass wir uns kennen, dass du sagen kannst, ah, ich kenne Gott, sondern ich will dich, so steht das hier wörtlich, adoptieren. Ich adoptiere dich. Du kannst meine Tochter sein, mein Sohn. Also was Befreiendes, ne? Sohn oder Tochter wirst du nie, weil du sagst, oh, jetzt habe ich also wirklich alles gegeben und ich habe mich jetzt qualifiziert und jetzt darf ich Gottes Sohn sein oder Gottes Tochter. So läuft es ja nie. Du wirst dann nicht Sohn und Tochter von Gott, weil du was geleistet hast oder weil du ganz besonders herausstichst aus der Menge, dass du dann sagen kannst, ah, mich hat er jetzt also gesehen und ich darf jetzt zu ihm gehören. Sondern wir werden das einfach, indem wir seine Hand fassen, die er uns schon längst entgegenstreckt mit Christus, und sagen, hier bin ich, Papa. Jetzt will ich mich von dir führen lassen. Und an dieser Liebe ändert sich von Gott her auch gar nichts. Es ist wie die Liebe von dem Vater zu seinem Kind. Und manchmal sind die Kinder bockig und manchmal machen sie nicht das, was der Vater sich gedacht hat. Aber es bleibt trotzdem das Kind des Vaters. So eine Liebe hat er zu uns, so hält er uns fest. Ich möchte dich einladen, am Anfang vom Jahres wirklich mal die Hand vom Vater zu greifen. Er streckt sie dir schon längst entgegen. Sagt, du möchtest, kannst mein Kind werden, kannst aus meiner Liebe leben, komm, dann führe ich dich durchs Leben, das wäre fantastisch. Er lädt dich ein dazu. Weiter lesen wir jetzt hier. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in seiner ganzen Fülle erfahren lassen. Das Geschenk heißt Gnade und Erlösung schenkt uns Gott. Ich habe beim Abendmahl jetzt schon einiges dazu gesagt, aber Gnade, was heißt das eigentlich? Auf den Punkt gebracht heißt das, Gnade ist etwas, das ist unverdient. Es ist eine unverdiente Gunst und Zuwendung von Gott. Er begnadigt uns in Christus, vergibt uns. Und das kann ich nie genug betonen, das ist ja an und für sich, also wenn ich Gott wäre, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ich Gott wäre und ich würde genau hingucken, was bei euch so alles läuft, ich würde regelmäßig ausrasten und mal richtig reinschlagen. Und dann könnte ich sehr gut verstehen, dass Gott dann sagt, und jetzt habe ich die Nase voll, jetzt schicke ich nochmal eine Flut, ihr geht mir sowas von auf den Keks. Ja, das ist gar nicht zum Lachen. Eigentlich hätten wir Strafe verdient. Und wenn wir uns ganz genau mal ansehen, wissen wir das auch. Und dass Gott sagt, ich schicke Jesus und der steht jetzt stellvertretend für deine Schlechtigkeit gerade und bezahlt dafür die Strafe und er stirbt dafür. Das ist an und für sich nicht zu fassen. Ne? Das ist Gnade und es ist Erlösung, dass uns da jemand wie die Fesseln losbindet und uns frei macht von Schuld, frei macht von Hass, uns einfach neu macht. Was für ein Geschenk. Wir haben uns schon fast zu sehr daran gewöhnt. Ich wünschte, wir hätten alle noch mal richtig Gänsehaut, weil das eigentlich unfassbar ist. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Das ist noch ein Paket, da will ich gar nicht viel dazu sagen. Aber dass Gott uns Einsicht gibt in Dinge, die er in seinem Wort uns mitteilt, Einsicht gibt in Situationen durch seinen Geist, dass wir Erkenntnisse bekommen, dass wir sein Wort verstehen. Es sind so viele Dinge, wo ich sage, es ist, ja, Gott beschenkt uns mit Einsicht und Weisheit und will uns auch weiter beschenken. Die Bibel sagt uns, dass in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist wie ein Paket. Da sind aber noch viele Pakete drin. Und wenn immer uns Weisheit mangelt, können wir zu Gott kommen. Herr, ich brauche von dir Weisheit. Gott, ich brauche von dir Erkenntnis. Hey, das ist bei Christus alles da. Wir müssen es anzapfen, müssen das Paket auspacken. Versteht ihr? Genial. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, dass bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte. Sobald die Zeit dafür gekommen war, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Also er spricht ja davon, dass Gott uns Geheimnisse anvertraut. Also das finde ich ja auch noch der Hammer, dass Gott, Geheimnisse sagen wir ja nur Menschen, denen wir sehr gut vertrauen, Menschen, wo wir wirklich Vertrauen haben, die wir sehr schätzen, richtig guten Freunden, vertrauen wir ein Geheimnis an. Und Paulus sagt, hey, Gott ist der, der gibt euch seine Geheimnisse, teilt euch mit, seine Pläne lässt er euch wissen. Und das tut er ja auch. Ne? Was wir alles wissen durch Christus, wir wissen so vieles, was noch kommen wird. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Wir wissen, dass er Gericht halten wird auf dieser Welt. Wir wissen, dass Gott einen ganz neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird. Und hier sagt er ein Geheimnis, was es auch noch gibt. Er sagt, durch Christus, er ist das Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles mal vereint werden. Bevor die Sünde in die Welt kam, war ja alles vereint unter diesem Haupt von Christus. Da haben sich alle Geschöpfe vor ihm niedergebeugt. Und es war Frieden, es war Einheit. Und dann kam die Sünde ins Spiel und da ist das kaputt gegangen. Und alle unsere Friedensbemühungen und so weiter sind mühsam, das wissen wir. Aber es kommt die Zeit in der Ewigkeit, da wird Christus das Oberhaupt alles wieder vereinen. Er wird den Frieden bringen und die Einheit bringen. Unter den Menschen, unter den Völkern. Das, wonach wir uns sehen, wird er schaffen. Das ist auch ein Geheimnis, finde ich genial, wird Christus machen. Na, bei ihm entsteht wirklich die Einheit. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Das ist der Hammer. Er macht uns zu seinen Erben. Wer von euch hat schon geerbt mal? Doch einige? Wie viel, Alex? Ah ja, nee, warte. Alex, nee, sorry. Nee. Genug, ist okay, ist okay. Hey, aber hey, er macht uns zu Erben. Er macht uns zu Erben. Das heißt, alles, was mir gehört, sagt Gott, und Christus, alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Das vererbe ich dir. Da hast du Anteil dran, kannst das haben. Du kannst meine Liebe haben, du kannst meine Kraft haben, du kannst meinen Glauben, meine Hoffnung, meine Geduld haben. Du kannst die ganze himmlische Herrlichkeit haben. Alles, was mir gehört, gehört dir. Komm, frag mich. Ich gäb's dir. Das müssen wir verstehen, das gehört uns eigentlich schon. Wir haben schon die Besitzurkunde in der Tasche, er hat es uns übereignet. Manchmal denke ich, wir stehen so da wie arme Bettler, weil wir einfach immer uns die Briefe lesen, wo Gott schon gesehen hat, ich habe euch das alles schon geschenkt. Es steht euch zu. Holt's euch doch mal ab. Ja? Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, ja? Hier im Kreuzpunkt, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben. Das ist auch ein Geschenk. Wir dürfen ihn groß machen. Haben manche vielleicht auch als Appell gesehen. Manche denken, ja, ich muss Jesus verherrlichen, ich muss ein Segen sein für die Menschen. Ach, und ich armes Würstchen, ich bin ja nur der einzige Christ bei uns in der Firma und so. Oder ich bin ja nur der einzige Christ bei mir in der Schulklasse, es ist so schwer, meinen Glauben zu leben und so. Wir können es auch mal anders sehen. Dass Jesus sagt, Mensch, du, ich würdige dich, du kannst mein Repräsentant sein. Für die Menschen in deiner Nachbarschaft, in der Schule, in der Firma. Und wenn du der Einzige bist, das spielt ja gar keine Wurst, gar keine Rolle. Du bist ja so beschenkt. Ich fühle dich mit meiner Liebe, mit allem. Das spielt gar keine Rolle, ob du der Einzige bist. Aber du hast die fantastische Chance. Du kannst mich repräsentieren. Kannst mich groß machen. Kannst mich verherrlichen, sodass Menschen einfach schon, weil sie dich erleben, plötzlich denken, hey, was ist mit diesem Jesus? Ich will den kennenlernen. Wisst ihr, ich will euch heute noch etwas sagen. Ich war bei der Expo und das hat mich am meisten angesprochen. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass sich die geistliche Großwetterlage auch in der Schweiz verändert. Wir haben bisher immer so ein Stück den Eindruck gehabt, ja, die Leute sind wie offen oder ja, die wollen ja gar nichts wissen. Und ich glaube, dass das nicht mehr stimmt. Ich glaube, dass Jesus in uns eine Sehnsucht gibt, dass wir authentisch unseren Glauben leben. Ich habe selber dieses Jahr so angefangen, habe ganz freien Tisch gemacht und habe gesagt, Jesus, jetzt bin ich schon 52, ne? Ich will jetzt nichts mehr vormachen. Ich will wirklich den Rest meines Lebens in Segen sein. Und ich will vor allem mich lenken und leiten lassen durch deinen Geist, dass du zum Zug kommst durch mich, dass du groß bist bei den Menschen, dass Menschen dich kennenlernen. Jetzt haben wir so eine schöne Hütte hier, das Ding muss ja voll werden, wir sind noch viel zu wenige. Es gibt ja so viele Leute in der Region, 60, 70.000, die haben gar keinen blassen Schimmer vom Glauben. Ne? Dabei hat Jesus sie alle erwählt, ist für sie gestorben. Und ich glaube, dass die Leute wieder offener sind. Sie wollen in dir Christus sehen und Christus lebt in dir. Ich hatte erst kürzlich vorletzte Woche eine Begegnung mit einem Nichtchristen, bekennender Atheist, habe ihn besucht wegen was ganz anderem. Hatte Kreuzschmerzen, lag auf dem Sofa. Da habe ich gesagt, na, da komme ich ja gerade richtig. Als Pastor kenne ich das ja mit den Krankenbesuchen im Spital. Und da sagt die Frau, ja, was machst du denn dann immer? Ich sage, na, ich setze mich dann immer aufs Bett. Und dann mache ich demjenigen Mut und ich bete für ihn. Hat sie gesagt, das kannst du ja gerade mal machen. Dann habe ich für ihn gebetet. Dann hat er sich bedankt. Liebe Freunde, die Menschen sind offen. Und jetzt lasst uns miteinander dafür beten, dass wir im Jahr 2016 jeder an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, für ihn eine Ehre sein können, ihn verherrlichen können. Bitte steht doch mal auf und ich bete jetzt für euch. Jesus, dass du uns erwählst, ist wirklich der Hammer. Wir können es kaum begreifen, es ist nicht zu verstehen. Und wir wollen Menschen sein, die von dem leben, dass wir uns von dir beschenken lassen. So viele Geschenke, Herr. Gib, dass wir offene Herzen haben, uns ausstrecken nach dir, dass du uns beschenken und füllen kannst. Und dass du durch uns durchstrahlen kannst, dass wir wirklich ein Segen werden im neuen Jahr. Ich bitte dich, dass du jeden von uns innerlich stark machst, mit deinem Glauben ausrüstest, dass du die Barrieren niederreißt zu den Nachbarn, zu den Bekannten, dass wir unsere Sprachlosigkeit verlieren, dass wir beginnen, von dir auch zu erzählen. Ganz einfach, weil du es uns so sagst. dass wir beginnen, für die Menschen zu beten, für sie zu hoffen, für sie da zu sein. Amen. Amen. So, ihr könnt gerade stehen bleiben. Wir wollen nämlich jetzt miteinander Jesus anbeten. Ich habe meine Zeit eingehalten. Es waren genau 28 Minuten. Genau. Und das wird jetzt so ablaufen, dass wir ein Gebetsteam haben und die werden